SRF 3.
Belastung durch Pflanzenschutzmittel. Wie schützt der Bundesrat die Umwelt vor Pestiziden? Atomprogramm trotz Wirtschaftssanktionen. Wie kommt Nordkorea eigentlich an seine Milliarden für Waffen? Schadenersatz wegen Burnout. Wann ist ein Arbeitgeber schuld an der Stresserkrankung? Info 3 ist das kompakte Newsmagazin, im Studio Isabel Meissen. Sie schützen Apfelbäume oder Rebstöcke vor Schädlingen und Krankheiten. Aber wenn sie in Flüsse und Seen gelangen, belasten Pflanzenschutzmittel oder Pestizide Mensch und Natur. Der Bundesrat will deshalb, dass die Bauern weniger Pestizide spritzen. Er hat heute den Aktionsplan Pflanzenschutzmittel beschlossen, der die Risiken halbieren soll, der allerdings weder Umweltverbände noch Bauern richtig zufriedenstellt. Aus dem Bundeshaus Codine Vinzenz.
Ansetzen will der Bundesrat mit seinem Aktionsplan an verschiedenen Punkten. Einerseits will man strenger sein bei der Zulassung von Pflanzengiften. Was besonders schädlich ist, soll nicht mehr auf die Felder kommen. Andererseits soll der Bauer animiert werden, weniger solcher Gifte einzusetzen, mit finanziellen Anreizen über die Direktzahlungen. Hier gäbe es schon Pilotversuche, sagt Eva Reinhardt, Vizedirektorin des Bundesamts für Landwirtschaft.
Diese Betriebe erhalten im Durchschnitt 1'500 Franken für ihren Mehraufwand und wir werden dann nach dieser Pilotphase auch sehen, ob diese Abgeltung praxisgerecht ist oder nicht.
Investieren will der Bund auch in die Forschung, damit mehr Gemüse- und Obstsorten entwickelt werden, die resistent sind gegen allerlei Schädlinge. Hier seien auch die Konsumenten gefordert, sagt Eva Reinhardt.
Ich wünsche mir, dass die Konsumenten sich für resistente Sorten begeistern, dass sie Äpfel kaufen, die eben resistenter sind als der Gala, oder dass sie Wein trinken, der aus resistenten Weintrauben gepresst wurde.
Nicht eingeführt wird vorderhand eine Lenkungsabgabe auf Pestizide, wie sie die Umweltverbände gefordert hatten. Der Bundesrat will diese Abgabe allenfalls später prüfen. Zu unklar findet der Bundesrat offenbar, ob eine solche Abgabe nicht vor allem administrativen Aufwand brächte und wenig Wirkung. Für die Bauern geht der Aktionsplan schon in die richtige Richtung, allerdings für ihren Geschmack schon recht weit. Vor allem in der Kombination seien all diese Maßnahmen eine ziemliche Herausforderung für die Bauern und es sei fraglich, ob dann der Konsument auch mitmache, sagt David Brucker vom Bauernverband.
Da gibt es schon gewisse Risiken, dass am Schluss die Anforderungen hoch bleiben seitens Konsumenten, der Abnehmer. Ob der Landwirt selber immer weniger Mittel in der Hand hat, auf Krankheiten oder Schädlinge zu reagieren.
Die Umweltverbände auf der anderen Seite reagierten sehr enttäuscht auf den Aktionsplan des Bundesrats gegen Pestizide. Die Ziele seien zu wenig hochgesteckt. Die Gewässer würden so nicht schnell genug sauber, sagt Marcel Liner. Er ist bei ProNatura für Landwirtschaftspolitik zuständig.
10 Jahre, um nur einen Missstand zu halbieren, ist einfach viel zu lang und geht eigentlich nicht.
Den Umweltverbänden bleibt jetzt noch aufs Parlament zu hoffen. Dieses kann über die Agrarpolitik Einfluss nehmen auf das Tempo beim Kampf gegen zu viel Pestizide. Und bald könnte auch das Volk etwas zum Thema zu sagen haben. Die Initiative «Sauberes Wasser», die sich mit dem Pflanzenschutzmittelthema beschäftigt, scheint zustande zu kommen.
Und von belasteten Gewässern jetzt zu belasteten Böden im Wallis. Die Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Grundbesitzer im Oberwallis, deren Grundstücke durch Quecksilber verschmutzt worden sind, bezahlen nichts an die Sanierungskosten. Darauf haben sich der Kanton Wallis, die betroffenen Gemeinden Raron und Visp sowie das Chemieunternehmen Lonza geeinigt. Die Kosten werden vom Kanton, den Gemeinden und von Lonza übernommen, wobei der Kostenverteiler noch nicht bekannt sei, heißt es in einer Mitteilung. Das Quecksilber war aus der Lonza-Fabrik in einen Kanal und dann in die Böden gelangt. Das Bundesgericht hat ein Urteil zugunsten der Gewerkschaften gefällt. Ihnen darf der Zutritt zu öffentlichen Gebäuden nicht verweigert werden. Ein Zutrittsverbot widerspreche der Bundesverfassung, befanden die höchsten Schweizer Richter. Sie entschieden damit gegen die Tessiner Kantonsregierung. Diese hatte vor bald 6 Jahren verfügt, dass Gewerkschaftsvertreter Verwaltungsgebäude nicht betreten dürften. Die Tessiner Sektion des Verbands des Personals öffentlicher Dienste, VPOD, zog gegen die Verfügung vor Gericht. Der Wirbelsturm Irma hat auf der französisch-niederländischen Karibikinsel Saint-Martin Schäden an Gebäuden, Überschwemmungen und Stromausfälle verursacht. Auf der französischen Insel Saint-Barthélemy sei das Kraftwerk nicht mehr zu benutzen. Alle Transport- und Kommunikationsverbindungen nach Frankreich seien zusammengebrochen, sagte Frankreichs Innenminister. Der Sturm der Kategorie 5 ist der stärkste Hurrikan über dem Atlantik seit Messbeginn. Mit Spitzengeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde könnte er am Wochenende auf den US-Bundesstaat Florida treffen. In München ist eine Gedenkstätte eingeweiht worden, die an das Attentat während der Olympischen Sommerspiele vor 45 Jahren erinnert. Am 5. September 1972 waren palästinensische Terroristen in das Olympische Dorf in München eingedrungen. Sie töteten 2 israelische Sportler und nahmen 9 Geiseln. Beim Versuch einer Sondereinheit der Polizei, diese auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck zu befreien, starben später alle Geiseln, 1 Polizist und 5 Terroristen. Die Olympischen Spiele wurden damals trotz des Attentats fortgesetzt. An der heutigen Einweihung der Gedenkstätte nahmen neben Angehörigen der Opfer unter anderem der israelische Präsident Rivlin und der deutsche Bundespräsident Steinmeier teil. Der Ehemann der dänischen Königin Margrethe ist an Demenz erkrankt. Diese Diagnose erhielt der 83-jährige Prinz Henrik nach einem Spitalaufenthalt. Das Königshaus teilte mit, der Prinz werde seine Aktivitäten etwas einschränken. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.871 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 13,98 gehandelt, der Dollar zu 95,47 Rappen. Das Wetter: Morgen zeigt sich meist die Sonne, wenn auch im Westen häufiger als im Osten. An den Voralpen bleiben die Wolken noch etwas zäher. Die Temperatur erreicht 18 bis 21 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 26 Grad.
Info 3 Abend.
Nordkorea, das Land, das angeblich gerade erfolgreich eine Wasserstoffbombe getestet hat. Nordkorea ist aber auch das Land, das arm und wirtschaftlich isoliert ist wie kein anderes und durch Sanktionen vom Kapitalmarkt abgeschnitten. Wo also bekommt Nordkorea die 5 bis 10 Milliarden Dollar her, die es für so ein Waffenprogramm braucht? Die SRF-Wirtschaftsredaktion ist dieser Frage nachgegangen. Charlotte Jagma und Maren Peters berichten.
Woher haben die eigentlich das Geld, fragen sich viele. Mit «die» ist das Regime um Diktator Kim Jong-un gemeint. Harte Zahlen zur Wirtschaft Nordkoreas gibt es kaum. Schätzungen liegen aber nahe beisammen. Die 24 Millionen Nordkoreaner erwirtschaften laut UBS 1.300 Dollar pro Kopf und Jahr. Das ist gerade mal 5% dessen, was die Südkoreaner erzielen. Trotzdem gibt Nordkorea jährlich Milliarden aus für Rüstung, Waffen und Militär. Woher kommt dieses Geld in einem Land, das arm und wirtschaftlich isoliert ist und keinen Zugang zu Krediten hat? Die Frage stellten sich alle, sagt der Südkoreaner John Park. Er lehrt an der Harvard-Universität in den USA und leitet dort die Arbeitsgruppe Nordkorea. Park kennt die Antwort.
It's broadly the coal trade. North Korea sits on top of large deposits of mineral resources.
Es sei hauptsächlich der Handel mit Kohle. Nordkorea sitze auf riesigen Lagern an Bodenschätzen. Das Geld für den Rüstungssektor kommt aber weniger aus dem aktuellen Verkauf von Kohle, sondern aus früheren Verkäufen.
And it's predominantly from that period of the second half of the 2000s.
In der zweiten Hälfte der 2000er Jahre habe das Land unter Kims Vater sehr hohe Gewinne aus dem Kohlehandel zur Seite gelegt, sagt Park. China half Nordkorea damals, Kohle abzubauen. Sie wurde in China verkauft und auch die Erlöse flossen auf Konti des nordkoreanischen Regimes in China. Kohle und andere Rohstoffe seien damals zu historischen Höchstpreisen gehandelt worden. Die riesigen Ersparnisse aus dem Verkauf seien ein Grund dafür, wieso die Wirtschaftssanktionen Nordkorea bis jetzt nicht wirklich in die Knie gezwungen hätten, sagt Experte Park. Nordkorea hat also offenbar genug Geld auf der hohen Kante. Natürlich lebt Nordkorea nicht nur vom Ersparten. Leiharbeiter sind eine andere Einkommensquelle des Regimes, wie auch Schmuggel, illegaler Waffenhandel und Cyberkriminalität. Letztlich exportiert Nordkorea trotz Sanktionen auch immer noch Güter. Bodenschätze, Textilien, Landwirtschaftsprodukte gehen aber praktisch nur noch nach China. Allein in diesem Jahr hat Nordkorea von China dafür 3 Milliarden Dollar erhalten. Auch damit werden Waffen finanziert.
Info 3 Abend.
Unbeantwortete E-Mails, ständig läutet das Telefon, die nächste Sitzung steht an. Stress am Arbeitsplatz, den kennen viele, einige macht er aber richtig krank. Dass der Arbeitgeber wegen zu viel Stress verklagt wird, kommt in der Schweiz selten vor. Doch das könnte sich nun ändern, denn im Moment ist ein wegweisender Fall vor Gericht hängig. Er zeigt, wann ein Arbeitgeber für das Burnout eines Mitarbeitenden belangt werden kann. Inlandredaktorin Rahel Walser.
Enorm belastend sei die Arbeit beim Migrationsamt gewesen. Die Juristin musste Asylgesuche vorbeurteilen und dabei viele negative Entscheide kommunizieren. Trotz der hohen Belastung sei sie vom Arbeitgeber, dem Bund, alleine gelassen worden, sodass sie ein stressbedingtes Burnout erlitten habe. Bis heute kann die Frau nicht wieder arbeiten und erhält eine volle IV-Rente. Sie fordert nun vom früheren Arbeitgeber einen Schadensersatz. 360'000 Franken. Dazu eine Genugtuung von 20'000 Franken. Dass Arbeitgeber wegen gesundheitlichen Schäden verklagt werden, ist nicht neu. Neu und selten sei hingegen, dass es um ein Burnout gehe, sagt der Arbeitsrechtler Michael Merker.
Sie müssen ja beweisen, dass zwischen der Stressbelastung und Ihrer Erkrankung ein Kausalzusammenhang besteht. Und wir wissen, alle Krankheiten können viele Ursachen haben. Es kann Ihre Veranlagung sein, es kann Ihre Lebensweise sein. Sie müssen aber aufzeigen, dass es so weit gekommen ist wegen der Belastung am Arbeitsplatz.
Und dass der Arbeitgeber so seine Fürsorgepflicht verletzt habe. Von der ersten Instanz wurde die Klage der Frau abgewiesen. Die Juristin habe sich bewusst für die Stelle entschieden, im Wissen darum, dass die Arbeit im Migrationsbereich belastend sei. Die zweite Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, hat der Klägerin nun aber teilweise Recht gegeben. Auch wenn die Arbeit insgesamt stressig sei, habe der Arbeitgeber trotzdem eine Fürsorgepflicht. Entscheidend sei, ob die Klägerin um Hilfe gebeten habe und dies auch beweisen könne, sagt Thomas Geiser, Rechtsprofessor an der Uni St. Gallen.
Wenn gut dokumentiert ist, was da alles schiefgelaufen ist, wenn gut dokumentiert ist, dass die Arbeitgeberin sich da wirklich nicht darum gekümmert hat, dann ist das natürlich schon nachweisbar, ja.
Ob die Schadensersatzklage tatsächlich durchkommt, ist noch offen. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Ball zurückgespielt an die Vorinstanz. Der Bund müsse noch einmal Gelegenheit bekommen, zu beweisen, dass er alles unternommen habe, um der Frau zu helfen. Sollte die ehemalige Bundesjuristin Recht bekommen, dann könne es zu Nachahmern kommen, sind sich die beiden Arbeitsrechtler Thomas Geiser und Michael Merker einig.
Das ist für andere, die vielleicht auch so einen Prozess führen wollen, ist das interessant. Es kann durchaus sein, dass diese Urteile zunehmen. Und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeigt auch sehr gut auf, wie man seine Sache darlegen muss, damit man Erfolg hat.
Mit einer regelrechten Explosion von Schadensersatzklagen wegen Burnout sei jedoch nicht zu rechnen. Denn das 40-seitige Urteil zeige auch, wie aufwendig und mühsam die Beweisführung sei.
Info 3 mit den wichtigsten News und Analysen. Im Studio Yvonne Lambrecker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.